Na, Wolf, was haben wir auf der Karte?
XXXXXXL. Nachdem ja relativ wenig passiert ist in der Woche, haben wir gedacht, wir machen mal eine ganz kleine und eine ganz kurze Sendung. Nein, das Ding ist explodiert über alle Maßen. Super League.
Super Duper Mega League.
Oh Gott. Ja, wir haben Hansi Flick natürlich und sprechen über Schalke. Kommt bald wieder.
Glück auf.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ostendorf. Ich mache einen Podcast. Der Name des Podcasts ist Eine Halbzeit mit. Und am anderen Ende der Leitung sitzt dieser Mann. Er heißt ein Mann. Er heißt Wolfuß.
Ja.
Und er hat eine lustige Mütze auf. Hallo Wolf.
Ja, und eine rote Nase.
Ja. Es ist 0.08 Uhr, Wolf.
Es ist 0.08 Uhr, ja.
Wir haben eine Nachtschicht.
Ja, es geht nicht anders.
Du bist gerade
anders geht's nicht, Männer.
Anders geht's nicht. Wolf ist gerade aus dem Studio gefallen, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Hat auch viereckige Augen, wie ich auch schon. Fußball, viel los in diesen Tagen und ich wollte...
Stuttgart-Wolfsburg.
Auch?
Stuttgart gegen Wolfsburg, auch? Falls es dich interessiert.
Sollen wir...
Du hast es gesehen, natürlich.
Ich habe Konferenz geschaut und bin eingeschlafen, so viel kann ich dir sagen.
Aha.
Was aber nicht mit dem Spieltag zu tun hatte, muss ich zugeben, sondern eher mit meiner...
Ist gut, dass ich das weiß. Ist besser als hintenrum.
So, ich bin ein Mann, der mit offenem Visier... spricht, das weißt du.
Und ich kann das ab.
Und du kannst es ab, genau. Du hast ein dickes Fell.
Ich kann das ab,
ja.
Du Sack.
Ja, du hast ein sehr dickes Fell. Und ich würde in dieser Folge gerne starten mit einem Zitat, wo ich dich nach dessen, mache ja gerne, das hast du vielleicht im Laufe der 80 Folgen schon gemerkt, ich stelle dir gerne Quizfragen. Ja. Und eine Frage, ich möchte erst das Zitat bringen. Das Zitat ist...
Darf ich kurz vorher was sagen?
Ja, natürlich.
Die ersten Ladungen Humobil sind ausgeliefert worden.
Sensationell.
Ich habe Bilder von Paketen gesehen.
Große, ich habe auch gleichzeitig Beschwerden bekommen, Wolf, von anderen Kollegen, die sie noch nicht bekommen haben.
Okay.
Aber es scheint ja, genau, wie du sagst, es scheint bei den ersten angekommen zu sein, was ein gutes Zeichen wiederum für die anderen Gewinner ist.
Ja, der Humobil-Lastwagen kommt zu jedem ins Haus.
Das ist so ein bisschen wie der Coca-Cola-Truck, oder? So.
Ja, absolut.
Ja, es geht.
Wir waren beim Rätsel.
Wir waren beim Rätsel.
Ich wollte es nur kurz gesagt
haben. Das ist wichtig, ist sehr wichtig gewesen. Guter Einwand.
Ja.
Das Zitat ist: In schlechten Zeiten müsst ihr Schalker sein, in guten haben wir genug davon. Wer hat es gesagt? Ja.
Oh.
Soll ich dir zur Auswahl geben?
Ja.
Ich gebe dir zur Auswahl...
Asamoah,
ich gebe dir zur Auswahl...
Meinst du, der war es schon mal nicht?
Verdammt. Das ist so auffällig. Nee, du kommst nicht drauf. Du weißt es nicht. Wer könnte es noch gesagt? Zu wem wird es noch passen? Ich glaube, du kannst drauf kommen. Gut, es gibt einige Schalker-Legenden. Es könnte
Charlie Neumann?
Ja.
Ist es?
Ja, Punkt für dich.
Ja.
Zweiten Anlauf, aber in diesen Tagen und ich finde, wir sollten tatsächlich ohne Hohn und Spott, du weißt, dass wir schon oft über diesen Verein auch gelacht haben. Ich habe erst diese Woche von einem wirklichen Schalke-Fan nach dem Abstieg eine wirklich lange Nachricht bekommen auf unserem Insta-Kanal, der sich bedankt hat, dass wir zwar viel über Schalke auch gelacht haben, viel mit Schalke gelacht haben, aber immer anständig waren, was ich sehr nett fand, weil das ist ja auch manchmal nicht so einfach, muss man sagen. Und ich würde gerne eine kurze Gedenkminute anlegen
Es hat mir aufrichtig leid getan. Ich saß mit Mourinho gestern beim Bayern-Spiel gegen Leverkusen. Und wir haben uns zur Pause und hinten raus gefragt, wie steht's auf Schalke? Und dann waren die tatsächlich abgestiegen. Also das war wie so, wow. Also seit ich Fußballspiele kommentiere, war Schalke immer erstklassig. Es war, Und das hatte, es, also es fehlt ein großer Teil. Was wirklich fehlt in der ersten Fußball-Bundesliga, das werden wir erst nächste Saison mitbekommen, wenn du sehnsüchtig, aber vergebens aufs Derby wartest. Also aufs Derby mit Borussia Dortmund. Das ist, die Bundesliga wird merken, dass ihr was fehlt. Das Ding war absehbar. Es war ein Abstieg von langer Hand, der sich von sehr langer Hand andeutete. Es war dann sehenden Auges. Es ist eine Fülle von falschen Entscheidungen, die in den Momenten getroffen wurden. Und das Ding ist so unnötig. Und deshalb, glaube ich, tut es auch den Schalkern so weh.
Das glaube ich auch. Also es tut dann ja trotzdem nochmal weh, wenn es soweit ist. Das muss,
ja,
man,
absolut.
Muss man ja einfach sagen.
Das und auch gestern einen bemerkenswerten Auftritt von Asamoah bei uns.
Ja. Übrigens aber auch am anderen Ende der Leitung. Großes Kompliment an Uli Potowski, fand ich, der da sehr sensibel mit umgegangen ist und nicht.
Ja, Uli Potowski ja praktisch auch Betroffener, weil ja. auch Schalker.
Ja. Viele, ne? Also wirklich vom Papst angefangen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja, also es gibt wirklich viele Schalker, die Schalke im Herzen tragen. Und ich habe mir vorhin mal so ein paar, ich habe mich mal versucht zu erinnern, was ich für Berührungspunkte hatte. Ich, bei dir weiß ich immer, das hast du auch schon ein paar Mal von erzählt, dieses 5:2 in Mailand. Ja. Da war ich auch im Stadion, wirklich eines der spektakulärsten Spiele. Ich habe, glaube ich, in einem der letzten Podcasts auch schon mal erzählt, das war eins meiner ersten Spiele, war gegen Schalke, da sind wir damals mit der F- oder E-Jugend hingefahren, gegen Blau-Weiß 90 Berlin, noch im alten Parkstadion, da war Schalke noch Zweitligist. Und das war so in der Aufstiegssaison, glaube ich. Da waren ja auch immer 50.000, 60.000 da, schon bei Schalke. Ne? Wenn die das Licht angemacht haben, waren da ja schon 50.000. Und ja, in der Arena war es dann, finde ich, das war ja auch so der erste Fußballtempel für mich zumindest gefühlt in Deutschland. Ja. Also ob man das jetzt gut findet oder nicht, und die anderen haben sich lustig gemacht, eure scheiß Turnhalle und so weiter. Aber
wenn Biathlonhalle habe ich auch mal gehört.
Ja, aber wenn es da laut wurde, dann gab es halt auch kaum eine vergleichbare Atmosphäre, muss man ehrlicherweise sagen.
Absolut, da war richtig Dampf drin, ja. Ja, ich kann nur hoffen, und das sage ich als Fußballfan, ich kann nur hoffen, dass jetzt viele richtige Entscheidungen getroffen werden.
Ja, erstmal ist die Frage, wer trifft sie, ne?
Also, ja, naja.
Also lass uns vielleicht gleich nochmal über Sportliche reden, was sich da heute Nacht, also in der letzten Nacht natürlich noch rund um die Arena zugetragen hat. Das sind natürlich Szenen gewesen. Da stockt einem schon der Atem, ne? Also,
ja, also wenn da Spieler gejagt werden, das ist schon, das ist schon dramatisch. Also,
das ist wirklich dramatisch, ja. Und ich finde, da hört es dann auch auf mit Emotionalität und Enttäuschung und Wut. Das ist dann einfach.
Also ich hab jedes Verständnis dafür, dass sich so eine Fanseele mal Luft machen muss, wenn sie schon nicht alle 14 Tage ins Stadion darf. Aber das ist natürlich der komplett falsche Ansatz und der komplett falsche Weg.
Ja, und es, wenn man das hört, was die Spieler da so, es haben sich ja jetzt ein paar geäußert, anonym zwar, und auch was die Polizei gesagt hat, das war ja auch kein Kinderspiel mit, ne, hier hinterm Zaun und mal irgendwie ein Ei geschmissen, sondern die wurden gejagt. Es gibt Videos, die da im Netz kursieren, wo du siehst, die rennen wirklich davor weg, dass sie nicht niedergeknüppelt werden. Es gibt
größte Angst um Leib und Leben. Ist absolut, absolut.
Also das ist erschütternd, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und ich kann mich auch an keinen vergleichbaren Fall, also beim HSV war es auch mal so spitz auf Knopf, glaube ich. Beim FC wurden mal Spieler bedroht, ne, auf dem Parkplatz, glaube ich, aufgelauert und so. Aber das ist schon eine Dimension, muss man sagen, die will man echt nicht erleben.
Ja, nochmal, das ist jetzt keinerlei Verständnis, aber man muss mal dazu sagen, dass dieser Abstieg, dieser wahnsinnige Abstieg in einer Zeit stattfand, wo einfach keiner ins Stadion durfte. Also es gab nie die Möglichkeit, sich mal auszudrücken. Oder
das meinst du, was los gewesen wäre schon, ne? Bei wie vielen Spielen schon im Stadion?
Ich glaube, dass es nicht so weit gekommen wäre. Aber
dass sie nicht abgestiegen wäre, meinst du?
Ja, ich kann es nicht beweisen. Aber ich glaube einfach, dass es nicht so gekommen wäre, wenn Fans im Stadion, weil Entscheidungen einfach früher gefällt worden wären.
Das ist eine krasse These.
Trainerwechsel wären früher vollzogen worden, bin ich überzeugt von. Und dadurch, dass es das unmittelbare Feedback von den Rängen einfach nicht gab, wurde da länger gewurschtelt, als gut war für den Club. Also die Emotionalität des FC Schalke, das hat ja da immer zwei Seiten, ne? Also die eine ist, das ist die positive Energie, die so eine Mannschaft von der ersten bis zur letzten Minute tragen kann. Und dann auch das genaue Gegenteil, wenn so 50.000 ausatmen, so etwas abschätzig ausatmen, ist das, und das haben ja auch Spieler auf Schalke schon mal gesagt, das ist unglaublich belastend. Und die trauen sich dann auch nicht mehr, Pässe zu spielen. Also man muss sich da erst dran gewöhnen. Ja, wenn der Erste nicht sitzt und dann sind einfach 40.000, die so, also so negativ ausatmen. Du verstehst, was ich meine.
Ja, absolut.
Dann, das erhöht oder schafft einen Wahnsinndruck. Andererseits muss man sagen, es sind Profifußballer, die spielen vor Publikum. Da musst du das auch
ausatmen. Das musst du abkönnen.
Du musst es abkönnen, aber es war dann auf Schalke, war es noch mal eine Spur kräftiger oder noch mal eine Spur gewaltiger.
Ja, dieser Club.
Hat mir auch mal ein Schalker Trainer gesagt. Aber das ist wirklich, es ist besonders, und ich glaube, dass Trainerentscheidungen deutlich, deutlich vorher getroffen worden wären und auch Entscheidungen im Management deutlich vorher getroffen werden.
Wie gesagt, finde ich eine spannende These. Wo ich auf jeden Fall mitgehen würde, ist zu sagen, dass bei Schalke sowas nochmal eher einen Einfluss hat und auch eher passiert als bei anderen Vereinen, eben weil der Verein so emotional ist, weil er aber auch so viele Fans hat. Also ich erinnere mich, als das große Thema war in der Bundesliga mit geschlossenen Trainingseinheiten, ne? Wo dann alle nach und nach zugemacht haben. Ich glaube, Klinsmann hat es damals eingeführt, bei den Bayern, und dann haben wir irgendwie nach und nach haben alle nachgezogen. Ich weiß nicht mehr, wer Trainer auf Schalke war. Tatsächlich auch unser Freund Di Matteo, der es auf Schalke eingeführt hat oder führen wollte. Das ging ungefähr 2 Tage gut. Dann haben die aber so einen Aufstand gemacht. Mhm. Und danach hat, glaube ich, sich dann irgendein Vorstand auch hin, oder Tönnies sogar, glaube ich, noch geäußert, hat gesagt, das wird es auf Schalke nie geben. Also beim Abschlusstraining direkt vorm Spiel. Aber ansonsten kannst du nicht hier die 2000 Leute, die da jeden Tag kommen, den kannst du nicht einen Zaun davor bauen. Das geht nicht. Das wollen wir auch nicht. Das ist nicht
ganz der erste im Gegenteil, Schalke. Die haben da eine Würstchenbude stehen gehabt.
Genau.
Haben wir ja immer noch. Wo dann fröhlich ausgeschenkt wurde und, sagen wir mal, mit Hochgeistigem quasi noch unterstützt wurde.
Ja, genau. Und das waren die, ich habe ja eine Zeit lang auch Schalke betreut als Reporter für Sportbild. Mhm. Und das sind natürlich dann auch die legendären, da wusstest du genau, wer da steht, ne? Da stand halt irgendwie, die Oma Erna stand um Viertel vor neun stand die an der Bude, und da gab's halt erstmal einen Kaffee und eine Kippe, und dann und dann um 10 gab's nochmal eine Krakauer, ne?
Ja.
Und dann wurde parliert über den letzten Spieltag und den nächsten Spieltag, und die wussten alles, die wissen alles, die leben für diesen Verein, die Jungs und Mädels, die da stehen. Also das ist, Schalke ist schon eine große Nummer, muss man ganz ehrlich sagen. Also muss ich sagen, hier auch in meinem Umfeld, in meinem privaten Umfeld, ich komme ja vom Niederrhein, ich war heute eine Runde laufen, und es waren die Flaggen auf Halbmast, ne? Also es ist wirklich so, hier, es haben viele hier in der Schalke Fahne im Garten, die hingen heute auf Halbmast. Also es ist schon ein heftiger Moment. An wen denkst du, wer sind für dich so die größten Schalker Legenden? Wen würdest du da mit reinnehmen? Also ich sag mal, wenn man jetzt an ganz früher denkt, natürlich Cepan, Kuzorra, ne? das dann gibt es die Generation Eurofighter um Wilmots.
Ja, und dann ich komme immer wieder hier, Raoul. Das war, als dieses Gerücht aufkam, Raoul wechselt nach Schalke, habe ich gesagt, in 100 Jahren nicht. Und dann war ich glaube, das war sogar damals für Sat.1, haben wir irgend so einen Wischiwaschi-Cup übertragen, so quasi als Saisonauftakt.
Ui Cup oder eher so ein
Lotto-Toto-Westfalen-Cup. Also keine Ahnung, Rolle rückwärts-Cup. Ja. Und es spielte, ich glaube, die Bayern waren noch mit dabei, es sind so vier Mannschaften. Telekom-Cup, der Art. Ne? Und dann lief der an, ich stand unten am Spielertunnel, waren noch irgendwie in Trainergesprächen oder mit Verantwortlichen gesprochen und so weiter. Und auf einmal lief Raoul, die Legende von Real Madrid, lief einen halben Meter in einem königsblauen Trikot an mir vorbei. Das war unvorstellbar.
Ja,
unvorstellbar. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht. Also, es ist tatsächlich wahr. Es ist tatsächlich wahr.
Und auch glaube, da so viele Schalker-Fans.
Hat er mit dem Lupfer. Mit dem Lupfer getroffen, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, also eben in diesem Cup, und das Stadion ist total eskaliert. Es waren Hunderttausende beim wie heißt das, Schalke-Tag oder Schalker-Tag oder irgendwie so. Ja, genau.
Also die offizielle Saisoneröffnung, ne?
Offizielle Saisoneröffnung und dann eben auch im Stadion bei diesem Turnier, und da ging die Post ab, als der da aufgelaufen ist. Das war mega.
Und da war es auch so, ich erinnere mich da auch dran, ne? Das waren dann, ich sag mal, Kumpels im Umfeld, die haben dann wirklich gesagt, der spielt bei uns. Ja. Raoul spielt auf Schalke. Ja. Und das ist bis heute ja unfassbar eigentlich, dass das so kam. Ja. Ich fand auch die Begrüßung immer, wenn er, also in der Aufstellung oder wenn er ein Tor gemacht hat.
Senior.
Ja, genau. Ja. Senior Raoul. Mega, mega. Also Weltklasse, wirklich. Aber es gab natürlich auch in die andere Richtung, müssen wir auch drüber reden. Wobei für mich auch noch der mit in die Aufzählung rein muss, ist Stanley Buddha natürlich mit dem legendären Satz. Keiner kommt an Gott vorbei, oder? Außer Stanley Buddha, finde ich, ist es auch so ein Legendensatz. Den habe ich mir auch immer gewünscht, dass den meiner über mich sagt. Es passierte nicht bislang. Ja.
Okay.
also schöne Namen auch. Glieder Eddie.
Eddie Glieder, ja.
Weißt du noch, wer da kommen sollte?
Pasching.
Super von Pasching, ja. Und da war es nämlich auch so, da gab es wochenlang gab's Gerüchte um das Kaninchen. Saviola.
Conejito.
Ja. Oder? Genau,
ja, Javi Saviola, ja.
Der sollte kommen, und es waren noch zwei, drei aus der Kategorie im Gespräch. Und es kam am Ende Glieder Eddie.
Eddie Glieder, ja.
Ja, ich glaube,
ein Million. Auch gut.
War auch gut. Und dann C. Roberto 2 fand ich auch legendär.
Ja.
Eins der schönsten Interviews aller Zeiten hat auch ein Schalker gegeben. Den habe ich damals sehr eng in seinen ersten Jahren ist eigentlich Quatsch, aber auf dem Weg von den Amateuren aus der Jugend zu den Profis begleitet, war Donis Avdijay.
Ja.
Erinnerst du dich an das Interview mit dem Geldpool?
Ja.
Da reite ich auf einem Pferd und so ein Pool, und da ist ja nur Geld drin. Und dann ist so ein Geldpool.
Ja.
Weltklasse. Ja. Der ist mir noch eingefallen, und das war, glaube ich, die Phase, wo Magath ungefähr 40 Spieler eingekauft hat.
Da,
ne?
Da hatte Magath mal eine Idee. Also eigentlich, er hatte 200 Ideen und hat 50 verwirklicht.
das war das, wo du gesagt
hast, Angelos
Charistea. Gyros Harry. Gyros Harry. Ja, Weltklasse. Da war das mit dem Knickbus, wo irgendwer gesagt hat, die Schalke...
Ja, ja, vor allem Knickbus. So ein großer Kader. Es war wirklich, die Zeit der Trainergespräche mit Magath, als der Kader so groß war und ich saß da bei denen im Mannschaftshotel und hat gesagt, welche Elf spielen. Wir spielen wie immer, Herr Fuß, wir spielen wie immer.
Wie immer.
Ja, dann sage ich aber, ich meine, wenn... Und am Abend hat es mir dann gesagt, und es waren halt einfach 7 Veränderungen im Vergleich zum letzten Pflichtspiel. Also ich sag, sind ja 7 Veränderungen. Ah ja, ich habe ja gesagt, wie immer. Du hattest keine Ahnung, wen er da reinwirft. Und dann saßen 20 Mann beleidigt auf der Tribüne. Und 3 Tage später spielten die wieder. Wie immer. Ja, ja, klar.
Das konnte auch wirklich, also wie kein Zweiter.
Ich meine, Kevin Kurani, Ebbe Sand. Ja, ja. Das,
wer köpft den Namen?
Emil in die Wand, Ebbe Sand. Emil Penza. Das hat auch eine Zeit gedauert, bis Fußball Deutschland den Namen aussprechen
konnte. Stimmt.
Bei vielen hieß er Mepenza. Ich glaube, Werner Hansch hat immer Mepenza gesagt.
Das ist auch auf Schalke passt es auch. Das ist der Mepenza. Der war unfassbar schnell.
Ja, unfassbar schnell.
Der war wirklich unfassbar schnell. Ja, es gab schon geile Spieler. Wie hieß nochmal der, der erste Türke, der in die Bundesliga kam, meine ich, war es sogar. Oder der erste Türke, der zu Schalke kam. Hami Mandiradi.
Keine Ahnung.
Ja, 4 Millionen Mark, meine ich, habe ich, also ist jetzt wirklich aus der dunklen Erinnerung. Und der konnte nur Freistöße schießen.
Ja.
Aber die wie kein Zweiter. Und das war so, der hat dann einmal reingehauen aus 35 Metern und sonst hat er nichts gerissen. Das gibt ja so Spieler, ne? Also ja. Gladbach hatte mal einen verpflichtet, Marcin Musiel, sagt dir der noch was?
Ja, klar.
Ein Pole, der konnte nur Fallrückzieher. Der hatte in Polen 12 Tore gemacht, als Torschützenkönig, glaube ich, und davon waren 9 per Fallrückzieher. Und hat Gladbach den relativ blind eingekauft, einfach nur, weil die diese Videos wahrscheinlich gesehen haben mit den ganzen Fallrückziehern. Und der hat in jedem Spiel, ich schwör's dir, Wolf, ich hatte damals eine Dauerkarte bei Gladbach, und der hat in jedem Spiel mindestens 5-mal versucht, einen Fallrückzieher zu machen, hat nie geklappt. Und dann ist er in Hamburg zur Legende geworden, weil da hat er in der 96. Minute mit einem Fallrückzieher das 3-2 aus 25 Metern das 3-2 erzielt. Ja. Und das war auch das einzige Tor, glaube ich, was er jemals für Gladbach geschossen hat. Aber es war per Fallrückzieher. Ja, Fallrückzieher bei Schalke natürlich auch ein gutes Stichwort, Klaus Fischer.
Ja.
Der hat bei uns heute, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, einen Abschiedsbrief geschrieben an seinen Schalke, fand ich auch sehr schön. Mein liebes Schalke, du kommst wieder oder hoffentlich kommst du wieder. Auch sehr emotional. Wir hatten heute eine lange Videoschalte mit Peter Neururer. Das sind ja alles Legenden.
Ja, absolut. Ne? Ja. Ich meine, Peter wohnt im Schatten des alten Parkstadions. Ja.
Absolut.
Was hast du? Hast du gerade eine Flasche Pilz aufgemacht? Oder was?
Nee, ich sag dir, was es ist. Ja. Mercator Medium. Aber auch gut.
Ich habe wie immer das Adelholzner Klassik vor.
Den Klassiko. Auch ein gutes Thema. Schalke haben wir, müssen wir glaube ich an dieser Stelle abbrechen. Wir haben ja noch ein paar Wochen.
Ich wünsche mir sehr, dass sie, um das nochmal zu bekräftigen, dass sie jetzt viele richtige Entscheidungen treffen, dass sich das Umfeld ein bisschen beruhigt. Und dass sie dann in der zweiten Liga wieder lernen, Fußballspiele zu gewinnen.
Vielleicht, was glaubst du, was das kurzfristig bewirkt, Wolf? Also das war ja jetzt, also die Spieler waren ja offenbar so geschockt, dass sie gesagt haben, ich kann mir nicht vorstellen, am Samstag aufzulaufen.
Ja, also im Moment herrscht da, glaube ich, ein Klima der Angst. Das kann ich auch total nachvollziehen. Du hast ja vom, wie heißt der, Jobst?
Ja.
Der ja auch Bedrohungsszenarien skizziert hat.
Gegen seine Kinder sogar, ne?
Genau, also wo es dann wirklich darum geht, dass vielleicht das Haus oder die Wohnung oder die Familie eben auch angegriffen wird. Das ist, ja, also das ist deutlich, deutlich, deutlich übers Ziel hinausgeschossen. Ich hoffe, dass sich das alles ein bisschen beruhigt und dass dann da richtige Entscheidungen getroffen werden. Also was die Trainerposition betrifft, Gramozis scheint ja jetzt ganz gute Karten zu haben, wohl über den Sommer hinaus, höre ich alleine, ich weiß es nicht. Also das kann auf Schalke auch sehr schnell gehen, wie wir alle wissen. Du hast jetzt da Peter Knebel, Front Row, der sich gut auskennt, was Nachwuchsspieler und den Nachwuchsmarkt betrifft. Also, bitte? Rucksäcke, ja. Nein, also das...
Büskens auch, ja, Asa.
Ja, Büskens, Asamoah, diese emotionale Komponente und auch halt die Schalker Seele verkörpern.
Ja.
Und jeden Neuzugang da wahrscheinlich auf Kurs bringen, indem sie ihn Tag und Nacht mit Schalker-Lied gut bestrahlen.
Den Mythos vom Schalker-Markt. Auch eins der größten
Trend,
oder? Eins der größten Lieder, finde ich. Steigerlied, brauchen wir nicht reden. Ja.
Und dann werden die Schalker-Fans hoffentlich feststellen, in der kommenden Saison, wenn so langsam aber sicher die Ersten wieder ins Stadion können, dass sie noch nie in Sandhausen waren und noch nie in Heidenheim. Und dass das durchaus auch lohnenswerte Fahrten sind. Und dann werden die langsam aber sicher wieder lernen, Spiele zu gewinnen, auch am Stück Spiele zu gewinnen. Und wozu das dann nachher reicht, am Ende der Saison, das hängt halt sehr stark davon ab, wie sehr dieser Club die zweite Liga annimmt.
Ja, ja. Also das Schöne wird sein, es wird wieder eingeordnet werden, wie es auch auf Schalke Tradition ist. Also Heidenheim beispielsweise ist eine 8-Kannentour. Ja. Da wird dann kilometermäßig ausgerechnet, wie viel man vom guten Gerstensaft auf dieser Fahrt verzehren kann. Und da sind absolut ein paar neue Flecken auf der Landkarte, wo du.
Absolut. Und das hat mit Sicherheit auch Charme.
Ja.
Wenn die Menschen dann wieder zurück dürfen in die Stadien, hoffentlich dann im Verlauf der kommenden Saison.
Ja, das hoffen wir. Ja.
Zumindest mal wieder in namhafter Zahl. Und dann hoffe ich sehr, das hoffe ich eigentlich schon kurzfristig, dass sich das da ganz schnell beruhigt.
Ja. Und dann hätte Schalke ja auch, also da braucht man auch wenig Zweifel haben, wahrscheinlich von 18 Spielen 10-mal ein Heimspiel auch auswärts. Ne? Also da fahren ja auch auswärts genügend mit.
Da bin ja, ich und es sind auch genügend Schalker verteilt über die komplette
Richtig.
Republik.
Ja, das also, kommt, ja. Ja, das kommt noch hinzu, definitiv. Ein anderes beherrschendes Thema in dieser Woche, relativ intensiv, würde ich sagen. Ich kann mich nicht erinnern und ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei, dass es mal so einen, also dass was so aus dem Nichts kam und für so viel Entrüstung gesorgt hat und so schnell wieder weg war. So, das hab ich sehr schön zusammengefasst, oder?
Lebte genau 48 Stunden.
Ja. Es ist die sogenannte Super League.
Ja.
Oder wie Pep sagen würde, die Super, Super, Super League.
Ja.
also wie hast du das Ganze erlebt, Wolf? Also jetzt mal auch als halb drin ist.
Also ich war zunächst mal überrascht, wie konkret das war. Also dass offensichtlich innerhalb kürzester Zeit wurde da eine... Wie soll man sagen? Satzung hinterlegt. Es gab 12 Teilnehmer. Es war klar, wer dabei war. Und ja, dann stand das auf einmal. Also, dass es diese Gerüchte gab, das war ja durchaus bekannt.
Ja, schon lange.
Da haben wir ja immer wieder diskutiert. Aber dann wurde es ganz offensichtlich sehr schnell, sehr konkret.
Und zufälligerweise am Tag, bevor die UEFA die Champions League-Reform beschließen wollte.
So, also möglicherweise hat das eine mit dem anderen zu tun. Und dann war ich aber auch wiederum überrascht, wie offensichtlich wenig vorbereitet das Ganze war. Also da treten die Ersten aus und dann, jetzt haben wir es uns doch noch mal anders überlegt.
Und ich meine,
Wahnsinn,
das ist
Wahnsinn. Also ich habe mir erst gedacht, wie abgehoben, wie weit weg von der Basis, wie unsolidarisch, also wie schlimm kann man sein, um das also generell festzulegen, aber dann auch noch in diesen Zeiten festzulegen. Und dann das erste Statement, was ich von Florentino Perez gelesen habe, war, dass sie sich als Retter des Fußballs sehen.
Ja, wäre klar.
Also das ist ja vollkommen realitätsfern. Also da weiß ich auch nicht, also, dem hat auch dieses Jahr ohne Zuschauer offensichtlich nicht gut getan. also wie weit kann man sich von der Basis oder irgendetwas, was man als Basis kennt, entfernen? Das ist unfassbar, unfassbar. Und hier der Agnelli habe ich gelesen, der sagt, die jungen Leute wollen alle nur noch Top-Sachen und kurz sehen. Oder?
Genau.
Also da ging es ja dann auch darum, die Spielzeit zu verkürzen.
Klar, richtig, 90 Minuten ist zu lang.
Das ist zweimal in der Woche, 30 Minuten Real gegen AC Mailand. Super. Und dafür gibt es dann, 100 Millionen pro Spiel. Super. Das ist ja eine super Idee. Das sind ja alles Leute, also jetzt Florentino Perez ist ja ein sehr erfolgreicher Bau, wie sagt man, Löwe. Er ist ein Baulöwe. Und dann, da springen ja dann auch Banken mit rein, die sofort sagen, komm, Andres-Prämie, machen wir nicht lang rum, 100 Millionen für jeden. So, und
Nur damit die mal mitspielen.
Genau. Und jetzt? Naja, jetzt spielen wir halt. Okay, weil das wollen die Leute. Okay. Okay. Und dann merkst du innerhalb der ersten 24 Stunden, es will niemand. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, das ist mal plausibel. Also es ist 0,0 plausibel. Es ist 0,0 plausibel und es ist auch 0,0 attraktiv. Also das ist Thema verfehlt, setzen 6.
Ja, ab in die Ecke, genau. Und dann gibt es mit dem Rohrschock auf den Arsch noch. Also, ich finde ja alleine schon die Auswahl der Clubs, da fängt es ja schon mal mit an.
Also wie können diese Menschen erfolgreich Unternehmen führen? Wenn sie in ihrer Strategie für eine Superliga nur von der Wand bis zur Tapete hängen, also es ist ein völlig denken, das ist ein völlig anderer Themenkreis. Aber ich war tatsächlich überrascht, wie dilettantisch die ganze Nummer offensichtlich vorbereitet war. Und da war der arme Scheich war gar nicht dabei. Der reiche Scheich war dabei von Manchester City. Dann hier Manchester United. Dann, und auch so Truppen wie Tottenham Hotspur und Arsenal. Ja, dass ihr an der Superliga teilnehmen wollt, das ist klar. Weil
das ist klar, ja.
Es ist jetzt, für euch ist es schwierig in der Champions League.
Jetzt Schalke hätte jetzt vielleicht auch in dem Moment gesagt, fände ja. Jetzt nicht so verkehrt.
Schalke hätte gesagt, super, wir spielen Super League. Wir steigen ab, spielen aber in der Super League und kriegen für jedes Spiel 100 Millionen.
Und sind schuldenfrei nach dem ersten Spiel.
Ja. Sind am ersten Spiel schuldenfrei. Das ist super.
Ja, das zeigt ja, wie absurd das ist. Und du hast schon viele richtige Dinge gesagt. Vor allen Dingen das mit dem dilettantischen Vorbereitetsein. Also wir haben mit Sportrechtlern gesprochen, ne? Ersten Tag, weil das war für mich die größte Frage. Was ist da überhaupt möglich? Auch mit der Abstrafung. Ne? Ich war bei der PK dabei mit Schäferin, die ja nirgendwo übertragen wurde. Deshalb war es sehr interessant, Schäferin zuzuhören. Der hat wirklich 40 Minuten lang hat er die alle durchbeleidigt. Unter anderem seinen Freund Andrea Agnelli, der ihm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ich fand diese Anekdote, die der Schäferin da auch vor aller Welt erzählt hat, fand ich Weltklasse. Der hat gesagt, am Samstag ploppten diese Gerüchte ja dann schon nach und nach hoch und er hat dann Samstagabend das erste Mal den Hörer in die Hand genommen und hat Agnelli, der Vorsitzender der Club Association ist, angerufen und hat gesagt, Andrea Junge, was ist da los? Was ist da dran? Mussten wir uns Sorgen machen? Hat er völliger, überhaupt kein Thema, alles nur Gerüchte. Aber ich habe gerade auch wenig Zeit, ich rufe dich in einer Stunde zurück. Und dann hat er aufgelegt und hat das Telefon ausgemacht. Dann hat der Schäferin irgendwie noch 5-mal versucht, den zu erreichen. Ja, aber das Telefon war aus und 12 Stunden später kriegte er das unterschriebene Pamphlet auf dem Tisch, wo 12 Clubs schon am Freitag unterschrieben hatten, dass sie diese Superliga gründen wollen. Ja. Da fühlte der Schäferin sich, sage ich mal, ein bisschen verarscht.
Ja.
Und er sprach davon, er hätte noch nie so einen Heuchler und Lügner in seinem Leben getroffen wie Andrea Agnelli. Finde ich auch erstmal eine mutige Aussage.
Ja.
Und der hat da wirklich alles zerlegt. Und dann haben wir uns, wie gesagt, mit dem einen oder anderen Sportrechtler mal unterhalten, weil die UEFA dann ja auch sofort gedroht hat, mit Spielern, die bei diesen Clubs unter Vertrag stehen, noch von der EM abzuziehen. Es wurde sogar kurzfristig damit gedroht, dass die Champions League Halbfinals, dass sie rausgenommen werden, ne?
Ja.
Und dann möglicherweise Bayern und Dortmund nachgerückt werden. Das ist ja auch schon wieder lustig gewesen.
Aber es wäre gegangen, ne? Bayern,
Dortmund,
Porto und der arme Scheich.
Und der arme Scheich, genau.
Ja.
Der jetzt übrigens neuer Präsident der Club Association wird.
Der der wird jetzt auf See geritten. Der, das sollst du mal sehen. Doch. Genau. Der hat zwar die kleinste Yacht, aber jetzt überholt er alle.
So sieht es nämlich aus, mit ausgestrecktem Zeigefinger fährt der jetzt einmal vorbei. Ja, und da hat mir wirklich, also alle Juristen, mit denen wir geredet haben, haben gesagt, offensichtlich haben sich beide Seiten wenig bis gar nicht vorbereitet, weil alles, was die da vorhaben, ist juristisch überhaupt nicht machbar.
Ja, das war ja abzusehen. Also, dass die UEFA ein Drohgebärde aufbaut, ist ja total nachvollziehbar.
Ja.
Weil die will ja so ein Klima der Unsicherheit schaffen für alle Beteiligten. Also auch um die Spieler dann auf ihre Seite zu ziehen.
Genau.
Weil das ist ja. Im Grunde ist ja das, was die UEFA macht, ist ja nichts anderes als das, was die Super League-Brüder machen. Es hat nur ein anderes Gewand.
Ein kleinen Unterschied, finde ich, den muss man schon noch sagen. Also auch bei der zukünftigen Champions League-Reform gibt es ja tatsächlich, ich glaube, 2 Startplätze aufgrund der 5-Jahres-Wertung.
Ja.
Ansonsten ist es aber immerhin noch ein du musst dich sportlich qualifizieren.
Qualifizieren. Es geht darum auch, und wir sehen es ja häufig nur aus Sicht der großen Verbände.
Ja.
Wenn du es aus Sicht der kleinen Verbände siehst, für die ist es natürlich super attraktiv. Und wenn es dann halt nicht Real Madrid ist sofort in der Gruppe oder in der Quali, dann freuen die sich auch darüber, wenn es dann mal Valencia ist beispielsweise.
Ja.
Oder wenn Dortmund mal das kürzere Stöckchen zieht in der Bundesliga. Also eine gewisse europäische Prominenz einfach zu Gast zu haben, auch wenn sie wissen, dass sie eigentlich chancenlos sind. Aber das ist, also aus Sicht der kleinen Verbände ist es schon nachvollziehbar. Aber grundsätzlich geht es natürlich auch der UEFA schlicht und ergreifend um ökonomische Gesichtspunkte.
Das hast du sehr schön
gemacht. Es geht in der Fußballfamilie zwar, und da gehören ja sämtliche europäischen Landes.
Scheiße.
gehören ja da mit dazu. Also alle Länder und Ländereien gehören da mit dazu. Und ja, der Fernando Caro von Bayer Leverkusen hat es bei uns in der Pause bei Sky in der Pause des Bayern-Spiels gegen Leverkusen hat das gut gesagt. Es sind einfach wahnsinnig viele Interessen, die da zusammenkommen und die irgendwie das muss halt irgendwie passend gemacht werden.
Ja, gut. Und da geht es dann weiter, was nicht passt, wird halt passend gemacht, so, ne? Und dass der arme Scheich, also der PSG-Scheich zum Beispiel nicht dabei war, das hat ja möglicherweise auch damit zu tun, dass ihm, ich glaube, Being Sports gehört und die, glaube ich, die nächsten 10 Jahre die Rechte für die Champions League gesichert haben, so dass die durchaus ein Interesse.
Am Ende geht es um monetäre Interessen. Also da machen wir nicht lange
für jeden.
Also es ist bei den Vereinen so und das ist bei den Verbänden so und das ist auch bis zu einem gewissen Punkt ist es nachvollziehbar. Aber grundsätzlich, glaube ich, herrscht Konsens darüber, dass ein sportlicher Wettbewerb, eine sportliche Auseinandersetzung gewährleistet sein muss. Und wenn sich, ich weiß überhaupt nicht, wie die sich das vorgestellt haben, dann spielen diese 12, wann spielen die denn? Also wann hätten die denn spielen sollen? Also es wären dann 20, ja, es wäre jetzt noch ein paar, wären noch eingeladen worden.
Es wäre ja nicht bei den 12 geblieben. Ja, das, 20.
Wann spielen die 20? Die 20 spielen genau. Dann.
Dann haben wir noch am Knobeltisch. So. Schnick, schnack, schnuck.
Also 6 englische Clubs sind dabei. Die stellen dann irgendwann nach, weiß ich nicht, 10 oder 12 Spieltagen fest, dass es nicht zur Meisterschaft reicht. So. Und dann schicken die in der Meisterschaft, weiß ich, die A-Jugend, ne? Schick wenigstens die Damen. Aber dann schicken die da die zweite Mannschaft und sagen, na komm, da spielen wir lieber Mittwoch die 60 Minuten gegen AC Mailand. Da gibt's wieder 100 Millionen zu verdienen. Also das ist so abstrus und so wenig durchdacht. Mir fehlen fast die Worte. Ich bin fassungslos. Denn das die Top-Entscheider von 12 Top-Clubs.
Ja, das stimmt. Da fragt man sich, wie die es dahin geschafft haben. Ne? Also, also was ich nicht beurteilen kann, und das können wir beide am Ende nicht, selbst wir beide nicht seriös beantworten, ob dann wirklich da Leute hingekommen wären oder ob wie das mit der TV-Geschichte gewesen wäre. Ich behaupte, auf dem asiatischen Markt wäre das geguckt worden. Ne?
Ja, okay, dann sag, pass auf, wir müssen am Wochenende das Premier League-Spiel verlegen, weil wir Mittwoch geschäftlich nach Shanghai müssen. Das sind zwar nur 60 Minuten, aber die 60 Minuten werden wir gebraucht in Shanghai. Das Ding ist knacker ausverkauft. Die zahlen alle 5.000 Mark pro Ticket. Oberrang
mit Sichtbehinderung.
Ja. So eine dicke Keule noch davor. Und da müssen wir hin. Und da müssen wir natürlich, weißt du auch, mit Zeitverschiebung und so weiter, können wir das Spiel gegen Crystal Palace nicht verschieben. Oder wir machen es einfach, weil wir ja sowieso mit einer anderen Mannschaft spielen.
Der fliegt die eine dahin und die andere bleibt hier.
Die eine, das ist ja Jürgen Klopper, das mal.
Ja, gemacht, stimmt.
Ne? Da hat er die zweite Mannschaft im Ligapokal
auftreten lassen,
übrigens.
Sehr, kam auch nicht so gut an.
Sehr erfolgreich. Kam aber
nicht so gut an.
Dann macht der große Kader auch Sinn, da kannst du mal volle Möhre raus.
Übrigens, das ist ja der nächste Teil des Dilettantismus, weil du gerade Klopp erwähnst, ne? Klopp angeblich, genau wie Pep angeblich, wussten, und Maldini, habe ich vorher noch gelesen, wussten offensichtlich von nichts. Also wenn ich jetzt Jürgen Klopp bin, ich glaube das auch. Aber dann, sorry, dann komme ich mir doch wirklich verarscht vor, oder? Also du bist der wichtigste Angestellte in diesem Verein. Du hast diesen Club zur Champions League geführt, zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren. Und dann sagen die dir nicht mal Bescheid, dass sie diese Idee haben. Ja. Also jetzt mal ganz ernsthaft, oder? Und mir wird echt übel, wenn ich dann denke, okay, jetzt ist das Ding beerdigt und wir haben ja gerade auch festgestellt und es ist wirklich ein gutes Zeichen für den Fußball gewesen, dass das Ganze doch noch halbwegs zu funktionieren scheint, nämlich dass die Fans sich im Prinzip einig waren und zusammen gegen diese absurde, perverse Geschichte da gestellt haben und das Ganze jetzt wieder in die Mottenkiste verbannt wurde, so.
Aber
dann lese ich das erste Statement von Schäferin, der dann, das ist der gleiche Schäferin übrigens, das ist nicht ein anderer noch, der dem ich gerade erzählt habe, dass der alle zerlegt hat, die da teilnehmen wollten, der sagt 48 Stunden später, ja, welcome back to the football family, Manchester City, und er freut sich so sehr und er wusste von Anfang an, keinen Zweifel gehabt, dass die da ihren Fehler eingestehen werden. Und ganz wichtig, dass die ja auch in der Champions League wieder mit dabei sind. Ja, da weißt du ja auch.
Ja, aber die Nummer ist ja, diese Super League, ne, hätte die Champions League und damit auch die UEFA ja massiv gefährdet.
Gekillt.
Das ist ja eine Champions League, wo du dir denkst, na, was wäre jetzt, wenn Liverpool dabei wäre, was wäre jetzt, wenn Real oder Barcelona dabei wäre, was wäre jetzt, wenn Manchester City dabei wäre, das wäre ja ein Downgrade gewesen, das wäre ja unbeschreiblich.
Ja, und
gewesen. Genau,
und die richtige Kohle gibt es halt in der Super, Super, Super League. Also,
Ja, genau. Und ich habe nur Bedenken, dass jetzt zur Tagesordnung übergegangen wird.
Das meine ich, genau das meine ich.
Ich hätte...
Da wird jetzt 48 Stunden später wird schon so getan, war ein Fehler. Jetzt komm.
Das war ein Versuch. Wir haben das absichtlich gemacht, um zu gucken, wie die Fans sowas aufnehmen.
Ich lese jetzt, weil du das ja gerade noch sagtest, das sind ja nicht irgendwelche Knickmützen, sondern das sind ja tatsächlich erfolgreiche Unternehmer und Club. Ja.
Fanway Sports Group.
Jetzt habe ich gerade gelesen, das Statement von denen hat gesagt, ja, wir haben das mal so nach dem Motto, wir haben uns damit eigentlich gar nicht richtig beschäftigt und haben jetzt auch gemerkt, dass es eigentlich irgendwie doch nicht so eine gute Idee war. Da geht es um 5 Milliarden Euro. Da war eine JP Morgan Bank dahinter. Da haben wir gedacht, wir lesen uns das, wo muss ich unterschreiben? Hier unten rechts, hier, was hat Beckenbauer immer gesagt? Ich habe hier einen Vertrag da blanko unterschrieben. Was ist denn das für ein Geschäftsgebaren? Also damit machst du das Ganze ja noch schlimmer.
Ich glaube, also so der klare Urheber der Idee, also das verorte ich in Richtung Spanien. Jetzt gar nicht so Perez und auch der FC Barcelona. Und das hat Seifert, fand ich, ganz gut gesagt, 10 Jahre des Booms miterlebt haben und durch nie dagewesenes Missmanagement es geschafft haben, hunderte an Millionen Schulden anzuhäufen, trotz Boom. Und jetzt irgendwie nach einem Ausweg suchen. Und es geht nicht darum, wie Perez sagte, den Fußball zu retten, der 24 gekillt wäre, sondern es geht eigentlich, in Wahrheit geht es darum, Real Madrid zu retten oder im FC Barcelona zu retten.
Ja, das stimmt. Dings hat das auch wieder gut gesagt, Eberl. Der hat gesagt, wenn ich immer lese, Club der Superreichen, ist es nicht eher der Club der Superverschuldeten. Weil guck dir mal die 12 Teams an. Der hat, glaube ich, keiner unter... Wie viele Nullen sind in einer Milliarde?
Ja.
unter 7 Nullen Schulden.
Ja, absolut. Also das wie sich das auf den Transfermarkt auswirken wird, gerade was die Aktivitäten von Barcelona und von Real Madrid betrifft. Ich bleibe trotzdem auch dabei, ich bin mir relativ sicher, dass diese Idee nicht vom Tisch ist, sondern dass die nochmal in die Hocke gehen und nochmal in sich gehen, um dann vielleicht ein etwas besser ausgereiftes Projekt irgendwann zu präsentieren.
Ja, es ist nicht ausgeschlossen. Es gab ja am Anfang auch schon ein paar Stimmen, die gemutmaßt haben, es könne sogar inszeniert sein. Hältst du das für komplett ausgeschlossen? Weil die UEFA kommt natürlich jetzt plötzlich schon sehr, sehr gut weg in der ganzen Nummer, ne?
Ja. Also das...
Aber da habe ich Zweifel dran, ob das wirklich so sein kann, weil dafür... Also dann werden die Vereine schön blöd, die da mitgemacht haben. Weil der Schaden, den sie da angerichtet haben, den kannst du, glaube ich, nicht, selbst wenn es jetzt, wenn der Schäferin sagt, ja, welcome back. Ich glaube, dass die Fans das schon auch nachhaltig noch abstrafen werden. Und das hoffe ich ehrlich gesagt.
Naja, das wird mit Sicherheit passieren.
Also da bin ich ziemlich sicher.
Ich meine, ich habe nächste Woche Chelsea gegen Real Madrid.
Ja.
Champions League Halbfinale. Das ist, du kannst eigentlich nicht da stehen und applaudieren. Das geht eigentlich.
Nee, das stimmt, genau.
Also, ich habe heute habe ich mal drüber nachgedacht und hab mir gedacht, also puh.
Aber spannend.
Das ist.
Bist du denn dann, bist du im Vorfeld dann auch bei diesen Champions League Spielen, sag mal, ohne deutsche Beteiligung, mit direkten Protagonisten im Austausch? Also klar, das ist natürlich nicht...
Wahrscheinlich schon. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ich bin Samstag in Mainz. Also es ist noch ein bisschen was zu tun. Und dann muss ich mal sehen, was ich da in der Kürze der Zeit gerade zu dem Thema noch bekomme. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass da versuche ich mir aus beiden Clubs noch ein bisschen Fleisch an Knochen zu schaffen. Ich glaube, dass in der Gemengelage darfst du halt auch Spieler und auch Trainer darfst du nicht überfordern, weil die einfach von ihrem Arbeitgeber, die kriegen das vorgesetzt und dann musst du es so machen. Ja, also das war auch eine echt undankbare Situation für Liverpool, die dann noch an dem Abend gespielt haben, für Jürgen Klopp und Milner und wie sie alle hießen, da ein Statement abzugeben, weil im Grunde hätten sie gegen ihren Arbeitgeber, das ist ja, da kann dann auch, wenn wir jetzt juristisch sind oder juristisch bleiben oder juristisch werden, ja, das kann ja bis zu einer fristlosen Kündigung gehen. Also da muss man mit viel Bedacht die Worte wählen und ich fand, Klopp ist das gelungen und auch Milner ist es im Anschluss gelungen. Mhm. Die Spieler können am allerwenigsten dafür.
Du hast im Prinzip gemerkt, die hatten beide keinen Bock drauf, aber mussten sich ein bisschen auf die Zunge beißen, ne? Und haben es dann, so in die Richtung gedreht, was ich, wie gesagt, so nach dem Motto, wir haben zu wenig Informationen, um da jetzt viel zu sagen.
Genau, um da politisch sauber zu bleiben und wir haben hier ein Spiel vor der Brust und ja. Ich fand gut, dass sich die deutschen Vereine und auch der DFB und auch die DFL da sehr, sehr schnell, sehr klar
positioniert. Fand ich auch. Mich hätte natürlich schon interessiert, wie es weitergegangen wäre, ne? Also wäre dieser Plan ernsthaft verfolgt worden, weiß ich nicht, ob man sich.
Aber der Plan war nicht gehbar. Und das ist ja das, was wir gerade eben besprochen haben.
Ja.
Also es war im Grunde klar, dass dieser Plan, so wie er da lag, also das ist Papier nicht wert, auf dem er stand. Ich weiß nicht, die haben ein Logo, die haben wahrscheinlich Millionen von Euro, die haben die ersten 20 Millionen von JP Morgan schon verbrannt, nur für Logo und Musik und wahrscheinlich haben da schon Chöre eingesungen. Super League, Super League, wir sind die Super League.
Und dann siehst du statt so wie sonst dieser Ball in der Mitte, ne, im Mittelkreis, sind dann Geldscheine auf diesem riesigen fliegen dann so in die Luft. Ja. Vielleicht hätten die Leute auch Geld gekriegt, wenn sie da hingehen können. Würde ich auch nicht ausschließen. Also, ja, habe ich letztens von Mario Basler irgendwo gehört, der erzählt hat, als er in Katar gespielt hat, war irgendein schwindeliges Cup-Final dort und normalerweise hatten die irgendwie einen Schnitt von 2000 Zuschauern, weil 55 Grad, ne?
Ja.
Irgendwie in der Samstagsmittags um 13 Uhr gespielt.
Ja, zur besten und dann haben Sendezeit,
sie, ja. Genau. Und dann haben sie halt erstmal freien Eintritt gemacht und jeder, der zu diesem Spiel kam, hat außerdem ein Los gekriegt, also wie man das von so einem Hallenturnier irgendwie in Deutschland noch kennt früher, beim Kreispokal.
Ja, kannst du ein Cabrio gewinnen, oder?
Ja, genau, aber jetzt kommt's. Jeder, ich glaube, es waren 25.000 Leute danach, jeder hatte einen Preis sicher.
So.
Und der niedrigste Preis war schon über dem Monatseinkommen von einem normalen Arbeiter, durchschnittlichen Arbeiter da.
Ja.
Also, weißt du,
da war natürlich Stimmung in der Bude.
Da war die Stimmung auf einmal gut. Ja, ich sag's dir. Wolf, wir sind schon weit drüber und wir sind ja jetzt auch schon echt weit nach Mitternacht. Dennoch kommen wir nicht dran vorbei, zumindest noch zwei Sätze zu verlieren über ein Thema, was wir noch gar nicht angerissen haben, was auch noch in der Zwischenzeit seit unserer letzten Ausgabe passiert ist, nämlich Hansi Flick verlässt tatsächlich, wie von uns schon vor Jahren prognostiziert, den FC Bayern.
Ja.
Sieht zumindest danach aus.
Ja. Ja, wird so kommen. Also, das ist jetzt, ich glaube, klar, die Bayern haben den Fahrersitz, weil da ein Vertrag unterschrieben ist, der bis 23 gilt. Aber
Schabvertrag, um es mit dir zu sagen.
Schabvertrag, aber die werden jetzt keinen, der nicht will, sie werden sich keinem aufdrängen. Ja, das ist so. Ich bin, das habe ich auch am Dienstag gesagt, ich bin sehr gespannt, wie die Bayern-Bosse jetzt reagieren. Weil irgendeine Reaktion wird es geben.
Konkretisier das mal. Also was meinst du? Die haben ja schon...
Das war ja sehr, sagen wir mal, unpersönlich. Eine Missbilligung, das war ja fast diplomatisch. Wenn sie noch gesagt hätten, dass der Übungsleiter Flick einbestellt wird jetzt, dann hätte es das quasi komplett gemacht.
Und es Klassenkeile gibt.
Ja. Ich bin neugierig, wie sie das lösen. wirklich, also ob da auch so ein bisschen Selbstkritik dann mal mitschwingt in einem offiziellen Statement oder ob.
Glaubst du das?
Ich bin nicht sicher, weil.
Selbstkritik eigentlich komplett für ausgeschlossen.
Also nicht vielleicht nicht in der Öffentlichkeit, aber vielleicht intern ein Stück weit. Ich meine, das ist, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, das ist der Trainer, der den erfolgreichsten Zyklus bei den Bayern verantwortet, aller Zeiten den erfolgreichsten Zyklus der Vereinsgeschichte verantwortet hat. Und der bittet 2 Jahre vor Vertragsende um Vertragsauflösung.
Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
Das ist, also ja. das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da würde ich mich, glaube ich, als Chef oder als Arbeitgeber würde ich mich, glaube ich, schon fragen, was habe ich da falsch gemacht?
Musst du auch, finde ich. Wenn du deinen Job vernünftig machst.
Finde ich auch. Ja. Also das ist eigentlich zwingend in dem Zusammenhang. Vielleicht kommst du dann zu dem Schluss, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe drüber nachgedacht, ich habe alles richtig gemacht. Von meiner Seite aus war da nichts, ne?
Also ich bin schon dabei, ne? Jetzt mit ein paar Tagen Abstand kann man das ja durchaus auch besser beurteilen oder besser einordnen vielleicht als aus der Emotion raus oder ne? 2 Stunden danach,
ja.
wo ich dann zum Beispiel ja auch einen Kommentar schreiben musste und so, da ist man natürlich, oft hat man da noch nicht die Hintergründe und so, also ich sage auch, was Flick gemacht hat, war schon gegenüber seinem Arbeitgeber erstmal auch ein Affront. Das muss man auch mal sagen.
Ja, absolut.
Es ist nicht nur, ne, ist nicht nur der böse Brazzo und der liebe Hansi, so ist es schon auch nicht.
Nee.
Der Flick weiß schon auch, was er da gemacht hat und warum.
Er ist nicht nur Opfer. Und
richtig.
Das richtig. Ist so. Und ich kenne ihn zu wenig, um einschätzen zu können, ob er auch diesen Weg, diesen relativ drastischen Weg so gewählt hätte, wenn nicht der DFB in weiter Ferne irgendwie eine Rolle gespielt hätte.
Also so. wenn er schon einen Fuß auf dem roten Teppich gehabt hätte.
Ja, so. Ja, absolut. Und trotzdem weiß ich, dass die vergangenen 2 Jahre wahnsinnig viel Kraft gekostet haben. Und das ist schon eine Herausforderung, Bayern-Trainer zu sein. Das ist auch eine emotionale Herausforderung. Du stehst sportlich unter Druck, das ist klar, aber du führst halt auch intern viele Kämpfe.
Da bin ich Team Flick, ne? Weil da sage ich, da sind halt ein paar Dinge vorgefallen, die einfach so nicht gehen und die nicht mehr Bayern-like sind. Das ist ja immer so dieses Wording, aber da ist ja was dran, zu sagen. Wenn ein Spieler wie Jerome Boateng, wenn man sich dazu entscheidet, ne, der Trainer ist der Meinung, ich hätte gerne mit dem weitergemacht, so, zumindest noch ein Jahr, der Spieler wäre zumindest nicht abgeneigt gewesen, der Verein entscheidet sich anders, dann ist das bei Bayern so, dass sich möglicherweise die Bosse durchsetzen. Das war so, das war unter Magath so, das war unter allen.
Ja.
Ne? Finde ich, das ist halt der FC Bayern. Das ist deren Philosophie, okay, musst du als Trainer dann vielleicht schlucken.
Grundsätzlich, wenn ich das auch schnell einschieben darf, grundsätzlich ist es ja auch so, dass der Verein über allen anderen steht.
Absolut, finde ich auch in Ordnung.
Ja.
Aber die Frage ist dann, wie machst du es? Und wenn dann am Tag des Spiels gegen PSG der Brazzo zum Jerome geht und dem beim Training dann sagt, du, übrigens, gibt keinen neuen Vertrag mehr. Und dass dem Flick dann irgendwie auch noch in so einem Nebensatz dann einsinkt und Spieler da, wie man hört, ja, Sven Ulreich dann auf dem Flug dann erfahren hat, dass Alexander Nübel verpflichtet wird und so weiter und so weiter. Da gibt es ja jetzt zig Beispiele, die da passiert sind. Da muss ich sagen, dann verstehe ich einen Flick, der dann sagt, pass auf, das ist nicht meins und so geht's halt nicht. Und wenn wir das nicht ändern können, dann lassen wir es halt.
Ja.
Das find ich dann konsequent. Für mich das größte Fragezeichen, ich habe nur ein Fragezeichen, weil den Rest kann ich mir schon mit meinem überschaubaren Sachverstand zurechtreiben. Aber wo ich das größte Fragezeichen habe, ist, das sind doch alles Werte, für die Uli Hoeneß immer stand. Ne? Also gerade verdienstvolle Spieler entsprechend auch zu würdigen und vielleicht sogar lieber nochmal ein Jahr dran zu hängen, selbst wenn es sportlich nicht mehr reicht. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Der hat mit uns zweimal Boateng, zweimal das Triple geholt, dann gibt dem halt noch ein Jahr. So, ne?
Ja.
So. Das wäre meiner Meinung nach Uli Hoeneß gewesen. Und sein von ihm intronisierter Nachfolger ist es ja nicht, aber du weißt, was ich meine, der tritt diese Werte offenbar mit Füßen in manchen Bereichen und wird trotzdem von Hoeneß protegiert und gestützt, und das ist so ein bisschen das, was ich nicht so ganz verstehe.
Ja, ja, der Bleistift ist natürlich ein bisschen gespitzter in diesen Zeiten. Da kannst du dann quasi Bonusverträge nicht mehr so vergeben wie früher, weil du noch eine größere wirtschaftliche Verantwortung hast und die auch verspürst, weil du einfach unter größeren Zwängen arbeitest.
Mhm. Also auch bei Bayern, ne?
Ja, auch bei Bayern. Bei Alaba war halt irgendwann Schluss. Also wenn das ist, mehr geht nicht. Und dann kann der Flick sagen, ihr müsst bitte alles versuchen, um den zu halten, weil das ist für mich der Beste. Und das kann keiner von außen wirklich beurteilen. Weil das ist ja das Argument, das letztlich alles schlägt. Es besteht eine große wirtschaftliche Verantwortung, die du als Sportvorstand hast, dem Verein gegenüber. Und wenn du das in diesen Zeiten nicht rechtfertigen kannst, dass du den Vertrag verlängerst, dann kannst du immer noch darüber reden, wie machst du es? Also sagst du dann, trittst du vor die Kameras und sagst, der Vertrag läuft aus, fertig, ab. Und dein Übungsleiter weiß es aber nicht. Und dann kommt ja noch die Komponente dazu, Hansi Flick ist als Co-Trainer eingestellt worden, ist dann Interimstrainer geworden, hat dann einen Vertrag bekommen, weil sie von ihm als Trainer überzeugt waren, und hat dann 6 Titel geholt. Und das, also klar ist, dass er dann irgendwann sagt, naja, also ich, offensichtlich mache ich es nicht so verkehrt.
Also, das ist,
also
das
möchte ich natürlich auch ein gewisses Mitspracherecht haben. Was
aber das kriegst
was
du nicht, auch wenn du auch wenn genau, du 12
was Transfers betrifft. Und du glaubst ja nicht, dass als Pep Guardiola Trainer war, dass die Namen nicht im Vorfeld diskutiert wurden. Dass der Verein das letzte Wort hat, das steht ja außer Frage. Das ist so in deutschen Clubs.
Aber bei Pep war, sorry, dass ich jetzt nochmal dich unterbreche, Pep wollte damals Neymar und hat Götze gekriegt. Das ist ja auch ein Teil der Wahrheit.
Ja, natürlich. Aber da war es ja auch dann nachvollziehbar. Pass auf, der Neymar, der kostet einfach 250 Millionen. Wir haben keinen Scheich. Wenn du Neymar willst, musst du zum Scheich.
Ruf den Scheich an.
Dann ruf den Scheich an und dann soll er euch beide holen. Also, ja, nein, also, und dann kommt...
Den halt, kleinen Dicken und den großen Dünnen, ja, genau.
Ja.
Den tätowierten Dünnen.
Das ist ja, ich meine, Pep Guardiola fühlt sich bei Manchester City deshalb so wohl, weil er jeden Spieler bekommt, den er möchte.
Ja, stimmt. Also ist ja als Trainer, ehrlich gesagt, auch eine komfortable Situation.
Das ist ja super. Also, da fühlt sich jeder wohl.
Ja.
Weil einfach alle Wünsche werden dir von den Augen abgelesen. Weil
und da kannst du wieder den Knickbus von Magath.
Ja, ist es der. Und die können auch mit dem Knickbus kommen.
Das 2.
Ja, und da kostet kein Spieler, kostet unter 50 Millionen.
Ja, und dann sind aber nochmal, sorry, 4 Knickbusse in Europa unterwegs, wo die auch gelabelt sind mit deinen Spielern, die dann ausgeliehen sind irgendwo.
Genau.
Ne? Ja. Es ist bei Chelsea ja nicht anders.
Das ist eine Armada an Knickbussen, die da unterwegs
kreuz und quer. Vielleicht ist das auch so ein Geschäftsmodell. Hängen die da mit drin in dieser Super League eigentlich, die Knickbus-Mafia?
Ja,
nein, aber um nochmal auf Flick zurückzukommen,
ja, du hast einfach, ja recht. Es sind ganz viele Komponenten.
Und ich finde, ich will nochmal auf diesen Punkt einsteigen, Wolf, den du gesagt hast mit der Wertschätzung, ne? Nenne ich das jetzt mal, für Flick. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor, glaube ich auch, dass wenn du immer noch den Eindruck hast, du bist so ein bisschen, ja, als Coach, das war der Hansi, ne? Der war hier als Spieler, war der ja auch keine große Nummer. Das ist jetzt, er hat nicht irgendwie da 12 Dekaden die Mannschaft geprägt, sondern der war halt der Hansi. Und das war, dann war der Co-Trainer Hansi und jetzt ist er halt dann irgendwie zufällig auf den Cheftrainerposten gerutscht und dann holt er 6 Titel, genau wie du sagst. Und dann ist das aus seiner Sicht völlig legitim zu sagen, pass mal auf, Freunde, das möchte ich aber schon auch nochmal, also so erfolgreich war hier kein Guardiola, kein, weiß ich nicht, kannst du alle aufzählen.
Ja.
Das möchte ich schon auch irgendwie mal ein bisschen, irgendwie kommt mir das so vor, als habt ihr das noch nicht so richtig mitgekriegt, dass wir 6 Titel gewonnen haben.
Ja, und dass ich Trainer bin und dass die Spieler und ich, der hat ja in den letzten Wochen und Monaten hat er ja fast so eine Art Wagenburg-Mentalität aufgebaut.
Exakt.
Und der hat das, und der hat das super gelöst, auch mit Boateng und auch mit Alaba, und das war ein Hängen,
mutig
und ein
auch, Ziehen, ne? Vor die gestellt. Das macht auch nicht jeder übrigens.
Absolut,
ne?
Und Süle und als Rummenigge da über Süle erzählt hat, dass von dem ein bisschen mehr kommen muss und dass
er ein bisschen zu viel auf den Rippen hat.
Ja, so. Ja. Also das hat er in der Öffentlichkeit, das hat der super gemacht. Das ist für diese Mannschaft ist das der beste Trainer. Das ist, 100 Pro. Steht für mich außer Frage.
So eine Aussage wie von Kimmich, dass er jetzt sagt, ich wünsche mir jetzt natürlich, dass der Nationaltrainer wird, das ist ja auch schon ein Statement, ne? Also wenn du dich als Spieler des FC Bayern über den Trainer äußerst, den dein Verein gerade im Prinzip, klingt jetzt ein bisschen böse, aber du weißt, was ich meine, weggeekelt hat, zumindest nicht dafür gesorgt hat, dass er seinen Vertrag erfüllt, obwohl er alles gewonnen hat, dass du dann sagst, ja, jetzt hoffe ich aber wenigstens, dass er Bundestrainer wird. Dann zeigt das ja die Wertschätzung
von
Seiten der Spieler.
Absolut. Absolut. Ja, total. Und du siehst ja auch, was die Spieler dann im Anschluss gepostet haben. Mhm. Also das ist, also in der Blase Trainerstab Mannschaft, ist der familiäre Gedanke absolut aktiv.
Ich glaube sogar fast auf Heinkes Niveau, Heinkes Hitzfeld Niveau.
Absolut, absolut, absolut. Hundertprozentig.
Und deswegen wäre der DFB, und da bleibe ich dabei, wären die schön doof, wenn sie das nicht jetzt ausnutzen, ich glaube ja schon, dass das mehr oder weniger schon gemacht ist im Hintergrund, aber selbst wenn Bayern jetzt, also was könnte im schlimmsten Fall passieren, Wolf? Bayern könnte sich jetzt querstellen. Also im schlimmsten Fall meine ich jetzt aus DFB oder Flick-Sicht. Flick hat Optionen, selbst wenn er nicht zum DFB gehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, kann der ja auch zu anderen Top-Clubs im Ausland gehen, glaube ich.
Dem steht die Welt offen.
Ich glaube aber, dass er da gar keinen Bock drauf hat, weil...
Das glaube ich auch. Ich glaube, er hätte auch bei Bayern bleiben können.
Ne?
Ganz genau. Und dass der DFB-Job ist für ihn im Vergleich Wellness. Der kommt da vorne rein.
Richtig.
Und ist auch in der Nationalmannschaft besteht eine gewisse Bedürftigkeit. Er muss sich da von niemandem diktieren lassen, wen er einlädt und warum er wen einlädt. Und es geht dann nicht um Transfersummen, um behalten oder nicht behalten. Da geht es dann mal drum, müssen jetzt verdiente Spieler verabschiedet werden und wie verabschiedet man die? Und ich glaube, dass er da ein sehr gutes Händchen dafür hat und eben gleichzeitig auch strategisch und ein Händchen für Junge hat. Also das wäre schon... Ja, das wäre ein guter Nachfolger.
Für ihn,
das
genau.
Ein guter
und für ihn ist die Aufgabe...
Und für ihn persönlich super.
Super, er kann sich mehr um seine Familie kümmern, hat er auch mehrfach, glaube ich, schon in der... Weißt du noch, als wir vor 2 Wochen drüber gesprochen haben, ob das Flicks Abschiedsrede war, die er nach dem Spiel da gesagt hat, da hat er nicht ganz zufällig wahrscheinlich auf diese Familienkarte reagiert, die Lothar ihm hingeworfen hat. Sondern hat er ja gesagt, ne, wie wichtig das ist und so weiter. Das kannst du natürlich als Bundestrainer anders handhaben, als wenn du Vereinstrainer mit dem FC Bayern bist. Also da ist halt Familie, soziale Kontakte, ist halt für die Zeit so gut wie gestrichen. Und als Bundestrainer, das soll jetzt nicht abschätzig klingen, aber hast du natürlich ein deutlich entspannteres Leben. Das ist so.
Ja, absolut. Ja.
Eben, was du gerade schon gesagt hast, du musst dich gar nicht mit solchen Sachen wie Transfers, Kaderplanung, musst du dich ja gar nicht auseinandersetzen, sondern da geht es dann darum, alle paar Monate eine Mannschaft zusammenzustellen und natürlich perspektivisch was aufzubauen. Ich glaube auch, dass er da mit Bierhoff aufgrund der Vorgeschichte so, also dass die beiden auch zusammenpassen. Ne? Also ich muss sagen, mir fallen nicht viele ein, die zu Bierhoff aktuell passen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Flick wäre einer. So.
Ja,
und wenn,
ich, also wenn, du,
und ja. wenn man mit Bierhoff weitermachen will, wo ich ja sage, okay, es hätte vielleicht auch den ganz großen Cut gebraucht, haben sie sich aber gegen entschieden. Also dann holt halt Flick und dann wird es schon passen. Also und dann hast du ja bei der Nationalmannschaft übrigens auch wieder die Hälfte der Mannschaft sind ja eh Spieler, mit denen er jetzt zusammengearbeitet hat. Das kommt ja noch hinzu.
Ja, absolut. Absolut. Und wenn du mich danach fragst, wie glaubst du, geht's aus? Ich glaube, dass sie freundschaftlich auseinandergehen.
Bei Bayern?
Weil auch, dass am Ende, es werden irgendwelche Gespräche stattfinden hinter den Kulissen und dann wird man gemeinsam vor die Presse treten und wird von gewissen Irritationen sprechen, die dann aber auch im zwischenmenschlichen Bereich dann im Gespräch unter Männern ausgeräumt wurden. Und dann geht man auseinander und es werden ja, also sie brauchen ja zumindest mal ein strategisches Verhältnis, auch die Bayern zum Bundestrainer und umgekehrt. Also das kann ja nicht sein, dass die über Kreuz und im dicksten Knatsch da auseinandergehen.
Das heißt, für Bayern ist es ja auch nicht schlecht, also es ist besser, wenn Flick Bundestrainer ist, als jemand anders.
Genau. Und wenn die Samstag Meister werden oder eine Woche später gegen Gladbach Meister werden oder weiß ich, zwei Wochen später dann gegen Gladbach Meister werden, spätestens dann im Siegestaumel werden... alle Spitzengegenstände verschwinden in den Taschen und man wird sich herzen und wird voller Respekt übereinander sprechen und auseinandergehen. Und hinter den
Kulissen. Also sie haben sich ja jetzt schon abgeklatscht, ne?
Das haben sie ja immer gemacht.
Das stimmt nicht.
Ja,
definitiv.
Also, ja.
Nee. Es gab Spiele davor, definitiv, wo sie sich nicht abgeklatscht haben. Aber ist ja am Ende auch egal. Ja. Was du gerade sagst, sehe ich genauso, dass das passieren wird. Es ist aber trotzdem, ist und bleibt es dann eine Mogelpackung. Weil du kannst mir nicht erzählen, dass da nichts hängen bleibt. Also ich sage zumindest im Innenverhältnis oder im persönlichen Verhältnis zwischen Brazzo und Flick, da ist dann zu viel kaputt gegangen.
Klar. Aber es geht ja jetzt auch darum, wie macht man das vor aller Öffentlichkeit? Wie verkauft man das? Und intern wird man eine Sachebene finden, ja, um sich dann auszutauschen. Der wird eingeladen und der wird nicht eingeladen.
So. Also wichtig ist, dass auf jeden Fall der Scheich mit am Tisch sitzt, wenn beim Abschiedsessen.
Ja. Und keiner, der in irgendeiner Form für die Super League verantwortlich zeigt. Vielleicht, dass er den Chor für die Hymne, der die Hymne eingesungen hat, dass der kommt und ein Abschiedslied zum Besten gibt.
Ja, vielleicht auch Helene Fischer, möglicherweise. Ja, wer weiß.
Das glaube ich.
Wolf, ich möchte noch einmal, weil wir zuletzt, was in der
letzten... Es ist die längste Folge aller Zeiten.
Es ist die noch längere, ne? Und wir sind nach Mitternacht erst angefangen, also es ist verrückt. Verrückte Hunde sind wir. Aber was ich noch sagen wollte, ist, die letzte Folge...
Ein Wort, und zwar gute Nacht.
Nein, ist tatsächlich, wir haben... in der vergangenen Folge viel über Glaubwürdigkeit geredet und über wie nachhaltig Worte sind, die aktuell im Fußball fallen gelassen werden. Dann ist es im europäischen Fußball eskaliert. Also ich möchte nicht unterstellen, dass es da möglicherweise auch einen Zusammenhang gab. Aber ich würde jetzt sagen, wenn wir eines Tages, was noch hoffentlich in ferner Zukunft liegt, auseinandergehen, Wolf, dann werden wir das in aller Freundschaft tun und und bei einer Kiste Lapinkulta und einem Sack Humobil werden wir
einen schönen Sack Humobil reinfallen.
Aufreißen. Es war großartig, auch zu später Stunde, Wolf. Ich bedanke mich, bleib gesund, pass auf dich auf und mach ein Foto mit der Schale, wenn du sie demnächst dann anfassen wirst.
Du auf dich, ihr auf euch, sportlich bleiben. Alles Gute, bis nächste Woche und tschüss.
Ciao.